Ja, als der Winfried mir geschrieben hat und gesagt hat, ey, könntest du dir vorstellen zu predigen, da war ich gerade mit meiner Frau noch im Urlaub mit gepacktem Rucksack und habe gedacht, ja gut, donnerstags kommen wir nach Hause, sonntags ist die Predigt. Habe ich gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich was vorbereitet, aber ich kann Gedanken und Erkenntnisse aus meiner stillen Zeit teilen. Habe ich dem Winfried vorgeschlagen, gesagt, ja, das ist doch gut. Und ich habe eben gerade noch zum Jochen gesagt, letztendlich gibt es keine Ausrede, nicht von Jesus zu erzählen. Und letztendlich muss man sich immer nur eine Frage stellen, was begeistert mich an Jesus? Und das erzähle ich einfach weiter. Und wenn das gerade nicht so brennt, das Feuer, muss man sich einfach nur die Frage stellen, was hat mich mal an Jesus begeistert? Spätestens dann sollte irgendwas da sein. Und dann kann man eigentlich zu jeder Zeit, so wie es im Neuen Testament steht, predigen. Also man braucht manchmal gar nicht so viel. Deshalb will ich euch heute einfach mitnehmen in meine stille Zeit. Und das ist auch so ein Tipp zum Bibellese, den ich mir mal zurechtgelegt habe. Wenn du gerade nicht so weißt, was du liest, weiß nicht, ob du so ein Planleser bist, wenn es ums Bibellese geht. Ich bin ja nicht so der strukturierte und planmäßige Leser. Ich springe da eher immer so ein bisschen. Und dann weiß man manchmal, was soll ich jetzt lesen? Und dann denkt man, ja gut, dann lasse ich es halt. Bevor du es liest, dann lies einfach deine Lieblingspassage. Dann lies halt fünfmal die Woche, keine Ahnung, Psalm 23, wenn er dir gefällt. Meine Lieblingspassage ist eigentlich das erste und zweite Buch Samuel. Das finde ich super interessant, das lese ich gern. Und deshalb sind mir noch so ein paar Gedanken gekommen, so, die will ich gerade noch als Einleitung euch weitergeben. Ich habe mich so gefragt, wenn ich so Predigten höre, wie gehe ich eigentlich an die Sache dran? Und man fragt sich ja heute oft, oder bewertet eine Predigt dann als gut, wenn das was mit dem Alltag zu tun hat. Also dann hört man manchmal so Sachen, ja, das war jetzt ziemlich... Das hat jetzt wenig mit dem echten Leben zu tun oder ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich machen soll. Und oft sind heute die gute Predigte sind die, wo man gute Tipps zur frommen Selbstoptimierung bekommt. Wo man sagt, das kann ich jetzt noch besser machen und hier kann ich noch was tun. Und ja, genau, das muss ich jetzt mal wieder tun. Und ich habe so gedacht, eigentlich ist es die falsche Herangehensweise. Wir fragen heute immer, was hat die Predigt denn mit mir zu tun? Und daran wird sie bewertet. Je höher dieser Anteil war, desto besser war die Predigt, desto authentischer war der Prediger. Deshalb frag dich, oder ich will dich ermutigen, heute vielleicht an die Predigt mal so mit reinzugehen, vielleicht auch in Zukunft. Frag dich nicht, was die Predigt mit dir zu tun hat, sondern frag dich, was die Predigt mit Gott zu tun hat. Weil das geht manchmal völlig aus, finde ich, verlieren wir manchmal diesen Blick. Natürlich hat in zweiter Linie das dann auch was mit mir zu tun. Aber frag dich zuerst, was hat die Predigt mit Gott zu tun? Weil mir sagen manchmal, das war gar nicht praktisch und was soll ich jetzt eigentlich tun? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich jetzt morgen Montag anders machen soll, jetzt nur im Ruhetag. Und lade uns so ganz schön Druck manchmal auf. Und ich glaube, dass mir gar nicht so diese Handlungsanweisungen von der Kanzel brauche, weil der Heilige Geist lebt in jedem Einzelnen von uns. Und ich bin überzeugt davon, dass es mir in letzter Zeit so bewusst wurde, deshalb gebe ich das jetzt hier mal einfach so mit weiter, auch wenn es im Text jetzt nicht so viel zu tun hat, war mir aber einfach wichtig. Ein dankbares Herz weiß, was es zu tun hat. Und vielleicht mit dieser Einstellung, ach, nochmal ganz neu an eine Predigt ranzugehen, zu sagen, was hat diese Predigt mit Gott zu tun, um Dankbarkeit zu entwickeln. Dann weiß jeder eigentlich schon selbst, was er tun soll und braucht keine Vorgabe von dem, der predigt oder von dem, der vorne steht. Vielleicht muss so ganz neue Herangehensweise für dich, vielleicht siehst du, ach, ist ja für mich schon völlig klar. Genau. Ich nehme euch jetzt mit in 1. Samuel. Ich weiß nicht, hier vorne sieht man schon. Genau, ich habe das mal so mit Wunder überschrieben. Also wir befinden uns in 1. Samuel 13. Wenn du mitlesen willst und deine Bibel dabei hast, darfst du das gerne tun. Ich will euch ein bisschen die Rahmenbedingungen damals erklären. Also eigentlich geht es heute um Samuel 13 und 14. Wir werden das nicht alles lesen, sonst wird es ein bisschen spät. Deshalb erzähle ich viele Sachen und ermutige euch einfach mitzulesen, in eure Bibel reinzugucken. Es geht heute um Saul und um Jonathan. Ja, Saul, der erste König von Israel, Jonathan, einer seiner Söhne, der älteste Sohn, der potenzielle Thronfolger. Und Israel hat gerade die Monarchie gefordert. Ja, die Richter und Samuel, die das Land verwaltet haben, sage ich mal, oder regiert haben, das war den Israeliten immer genug und sie haben einen König gefordert. Gott fand das zwar nicht gut, hat es aber akzeptiert. Und diese junge Monarchie, die steckt noch so richtig in den Kinderschuhen und Saul war der erste König. Und er hat sich eher so als Feuerwehrhauptmann der Freiwilligen Feuerwehr Israels verstanden. Also irgendwie, wenn es brennt, so war das zumindest hier am Anfang im ersten Kapitel, dann trommelt Saul die Leute zusammen und es formiert sich so ein kleines Heer und dann wird Krieg geführt. Oder wenn irgendwelche Brandherde auftauchen, dann ist diese kleine Freiwillige Feuerwehrarmee da, um einzugreifen. Und das Spannende ist, es war wirklich eine Freiwilligenarmee am Anfang. Die Kampfbereitschaft der Soldaten war auf freiwilliger Basis. Also es gab keine vorgeschriebene Einberufung, teilweise mal in manchen Geschichten, aber letztendlich war das eine freiwillige Sache. Und das Spannende, es gab kein Sold, es gab noch nicht mal Waffen, also eigentlich waren das keine Soldaten. Das einzige Schwert oder die einzigen Waffen, die es gab, hatten nämlich Jonathan und Saul, sonst gab es keine Waffen im ganzen Land. Das ist später in der Geschichte noch wichtig. Und Israel hielt sich so geschickt, versuchte sich geschickt so durchzuschlängeln zwischen den ganzen Völkern, die so drumherum waren, die Ammoniter und vor allem auch die Philister. Die Philister waren die, die das Waffenmonopol hatten oder das Eisenmonopol. In Israel war kein Schmied, ja, so steht es in den Versen hier. Israel konnte kein Eisen bearbeiten. Also es gab sie konnten weder Werkzeuge herstellen, noch die reparieren, geschweige denn Waffen. Ja, man konnte nicht einfach mal, wenn die Motorsense kaputt war, zum Kehl und der hat sie dann repariert oder das Messer neu schärfen. Das hat nicht funktioniert. Du musstest bis zu den Philistern gehen und die haben dir für einen Wucherpreis dann deine Axt geschärft oder deine Gabel oder was auch immer du zur Verfügung hattest, wenn du überhaupt eine besessen hast. Also es war schon harte Zeiten. Und die Zeiten, ja, waren alles andere als rosig. Und dann Saul, so die erste große Geschichte, die wir von ihm lesen, in der Schlacht gegen die Ammoniter, da befreit er eine Stadt in Israel und kommt ganz groß raus. Also da erringt er so den ersten Sieg und alle Leute sind happy. Und Saul wurde gefeiert. Jetzt ist aber was Dummes passiert, nämlich der Jonathan, sein Sohn, der hat so einen Philister-Vorposten angegriffen. Einfach so, wir kriegen da auch nicht mehr Infos drüber. Und an dieser Stelle befinden wir uns jetzt in der Geschichte, in 1. Samuel 13. Die Ammoniter, die haben sie ja besiegt, aber die Philister, die haben in einer anderen Liga gespielt. Also das war in seinem jugendlichen Leichtsinn oder keine Ahnung, Jonathan hat da ein paar Philister erschlagen und die reagierten ziemlich gereizt. Die haben dann nämlich aufgerüstet, beziehungsweise ihre Streitkräfte gesammelt. Und dann steht da in 1. Samuel 13, Vers 5, ja, die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen mit 6000 Mann Besetzung. Und die Herr war so unzählbar wie Sandkörner am Meeresstrand. Und die Armee von Saul, inklusive Jonathan, bestand aus 3000 Mann. 2000 waren bei Saul und 1000 Mann waren bei Jonathan. Also ein Ungleichgewicht. Und vor allem 3000 Streitwagen, also da hat Israel eigentlich gar nicht antreten brauchen. Wir sehen das zwar im Text, dass Saul nochmal versucht, so ein paar Leute zu mobilisieren. Da steht aber jetzt nicht wirklich drin, ob da nochmal viele dazugekommen sind. Also es wird jetzt nicht die Masse gewesen sein. Vor allem waren das Männer mit Holzgabeln oder Knüppeln oder keine Ahnung, was sie hatten, haben wir keinen Bericht, auf jeden Fall keine wirklich kampfesfähigen Waffen. Und das Spannende, heute geht es um das Thema Wunder, und ich habe mir dann so den Text angeschaut und habe gedacht, der eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich, wo es da jetzt um Wunder geht in dem Text. Das will ich mit euch aber gemeinsam ein bisschen rausarbeiten, warum es heute um Wunder geht. Also, die Situation ist, ein riesiges Philisterheer mit seinen Streitwagen rückt an, bewaffnet bis an die Zähne, und Israel steht da mit seinen paar freiwilligen Feuerwehrleuten und versucht, irgendwie standzuhalten. Und in dieser Situation macht Samuel eine Aussage, die Israeliten haben sich versteckt, ja, so steht es hier, in den Höhlen und Zisternen und in den Büschen, ja, die hatten Schiss, die hatten Angst, verständlicherweise. Und Samuel hat gesagt, nach 7 Tagen werde ich kommen, warte, bis ich komme, und dann werde ich Gott das Opfer bringen. Das war Samuels Ansage. Und Saul hat es eilig. Also als dann die 7 Tage rum waren, konnte er nicht mehr wirklich warten und hat gesagt, ich muss Gott jetzt selbst das Opfer bringen. Samuel verspätet sich und macht diesen kleinen Fehler vielleicht. Und als Samuel auftaucht und sagt, hey, warum hast du das gemacht? Du hast was Falsches getan, da sagt Saul zu Samuel, die Leute begannen auseinanderzulaufen, als du zur vereinbarten Zeit nicht hier warst, und die Philister standen schon in Michmas. Da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen, da waren Saul und seine Männer stationiert, um mich anzugreifen, und ich habe den Herrn noch nicht um Hilfe angefleht. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Spannend ist ja auch seine Ausdrucksweise, ich habe es gewagt. Also eigentlich hat er es gewusst, es ist falsch. Aber er hat gesagt, ich muss was tun, weil die Männer laufen weg. Und eigentlich bist du ja schuld, Samuel, weil du warst nicht pünktlich. Das ist so Sauls Aussage. Und ich habe mich so gefragt, kann man Saul da eigentlich einen großen Vorwurf machen? Hat Gott da nicht ein bisschen viel von ihm erwartet? Also so eine Übermacht, und dann taucht Samuel nicht auf, und jede Minute hätten die Philister reinbrechen können. Der Abstand zwischen den Armeen war so ungefähr vielleicht 5 Kilometer, waren die voneinander, von ihren Lagern her stationiert. Also jederzeit hätte es da krachen können. Und da habe ich gefragt, konnte Gott das überhaupt von Saul erwarten? Und Samuel sagt dann, weil du so falsch gehandelt hast, wird Gott dir dein Königtum entreißen. Und er hat gesagt, wärst du hier gehorsam gewesen, hätte Gott dein Königtum für alle Zeit bestätigt in Israel. Nun wird dein Königtum keinen Bestand haben, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Er hat sich schon einen anderen ausgesucht, einen Mann, an dem er gefallen hat. Krass, die Konsequenzen waren wirklich, wirklich krass für Saul. Und das Spannende ist, Saul zieht dann einfach weiter. Ja, im nächsten Vers steht dann, Samuel verließ Gilgal und ging seiner Wege. Der Rest der Männer Israels folgten Saul in den Kampf. Sie zogen nach Gilgal, nach Gibea, im Gebiet des Stammes Benjamin. Also sie haben das Heer, oder das, was noch übrig war, 600 Männer waren noch übrig. Also es war wirklich, es hat pressiert, da sind einige Männer abgehaut. Ja, 1400 Männer sind verschwunden von Sauls Armee, von Samuels Armee, Jonathans Armee lesen wir jetzt hier nichts. Vielleicht waren es auch noch mehr, die abgehaut sind. Also 600 Männer waren übrig. Aber Saul, statt zu sagen, ihm war es ja so wichtig, die Hilfe Gottes zu erbitten, aber was tut er jetzt, als Samuel weg ist? Er zieht ja einfach weiter. Also kein Fragen mehr nach Gott, keine Frage, ja, sollen wir in den Krieg ziehen oder sollen wir uns verkrümeln? Auf einmal dachte er, okay, dann gehen wir jetzt halt mit diesen 600 Männern weiter und greifen an. Also es war ja eigentlich in Himmelfahrtskommando. Plötzlich ist die Frömmigkeit weg und nichts mehr davon, ja, jetzt fragen wir nochmal Gott, und mir war es so wichtig, Gott zu fragen. Plötzlich, als es um das Königstum geht, da wendet sich die Geschichte und Saul war auf einmal scheinbar egal, was im Kampf jetzt passiert. Es geht heute um das Thema Wunder und Sauls Fehler war, glaube ich, dass er nicht mit dem Wirken Gottes gerechnet hat. Und zwar nicht unbedingt mit dem Wirken Gottes in der Schlacht. Das hat er schon erlebt, als er die Ammoniter besiegt hat. Ich glaube sogar, zumindest liest man das so aus dem Text, dass Saul damit irgendwie gerechnet hat, dass Gott eingreift und hilft. Bei allen großen Wunder Gottes ist es aber doch entscheidend, was in den Herzen der Menschen passiert. Da ereignen sich die eigentlichen Wunder. Ja, auch wenn wir ins Neue Testament schauen, zum Beispiel der Vater, der seinen von einem bösen Geist besessenen Sohn zu Jesus bringt und er sagt, wenn du Macht hast, dann kannst du meinen Sohn heilen. Und er sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Nicht das eigentliche Wunder ist das Wichtige, die übernatürliche Tat, die dann passiert, sondern entscheidend ist, was im Herzen des Menschen passiert, der dieses Wunder sieht. Ja, wir lesen auch im Neuen Testament, dass Jesus in seiner Heimat nicht viele Wunder tat, weil die Menschen so hartherzig waren, wegen ihres Unglaubens steht dort. Eigentlich meint man ja, das muss ja nur ein Wunder passieren und dann glaubt man. Also so ist ja eigentlich die Reihenfolge. Wir wollen, dass Gott Wunder tut, damit andere Menschen glauben, dass er existiert. Bei Gott existiert, ist es aber oft andersrum. Er sagt, wenn nicht dieser Glaube schon da ist, dieses ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, dann ist das Wunder letztendlich umsonst. Deshalb hat Jesus auch in seiner Heimat wenig Wunder getan, weil er gesagt hat, das ist umsonst. Ich kann hier noch 1000 Wunder tun, ihr werdet trotzdem nicht glauben. Und ich glaube, das Herz des Menschen ist entscheidend. Und das war bei Saul das Problem, dass er das, glaube ich, nicht erwartet hat. Und das habe ich gerade schon gesagt. Das Herz des Menschen ist die Tribüne für Gottes Wunder. In Samuel 16, Vers 7, da steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wir sehen bei den Wundern oft nur, oder wir wollen die großen und krassen Auswirkungen sehen, aber letztendlich ist das wichtig, was in unserem Herzen passiert. Und wenn wir Gott nicht an unseren eigenen Herzen wirken sehen, dann sind seine Wunder nutzlos. Und ich glaube auch, dass Gott deshalb hier nicht eingegriffen hat, weil Saul das, was er getan hat, in keinster Weise bereut. Und nicht sagt, ich habe falsch gehandelt, zu sagen, ja, okay, das ist vielleicht Gottes Konsequenz, aber was ist denn mit der Situation jetzt? Ich erwarte Gottes Wunder und ich glaube, das hat Saul nicht mehr erwartet. Er hat nicht mehr erwartet, dass Gott an seinem Herzen etwas wirken kann und verändern kann. Gottes Wunder müssen Menschenherzen verändern, sonst sind sie vergeblich. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal erlebt hast, diese Wunder Gottes. Ich glaube, die wahren Wunder Gottes sind, wenn in unserem Herzen etwas passiert. Wenn vielleicht deine bisherige Einstellung auf den Kopf gestellt wird und du auf einmal merkst, dass ein Umdenken stattfindet oder dass du falsch gelegen hast und für dein Handeln um Vergebung bittest. Das sind für mich die wahren Wunder, zumindest wenn ich in mein Herz schaue und mein Leben betrachte, dann sind das die wahren Wunder Gottes. Wir sehen immer nur die Dinge und erwarten, dass Gott Naturgewalten verändert und denken, warum passiert das denn heute nicht mehr? Die wahren Wunder geschehen in unserem Herzen. Wir fragen uns immer, wir wollen ja Jesus ähnlicher werden, wie geht denn das? Johannes gibt da im Neuen Testament mal eine Antwort drauf. Er sagt, ich muss abnehmen und Jesus muss zunehmen. Und wisst ihr, das Problem an den Wundern in unserem Herzen ist, dass sie erstmal wehtun, weil du dir erstmal eingestehen musst, dass du falsch liegst. Es beginnt oft damit, dass wir vor Gott auf die Knie gehen müssen. Aber dein Stolz zwingt dich, aufrecht zu stehen. Deshalb stehen wir mehr auf die großen Wunder, wo Gott einfach die Bedingungen ändert. Ja, Jochen, du hast es eben schön gesagt in der Einleitung, ja, egal wie die Umstände sind, der Frieden Gottes ist in unseren Herzen. Das sagt sich so leicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Alltag ist, aber für mich ist es ein Wunder Gottes, wenn genau das passiert. Und das deklarieren wir manchmal nicht mehr als das Wunder Gottes. Wir nehmen es manchmal schon als selbstverständlich, ja, Gott lebt ja in uns, also muss der Friede in uns sein. Nein, es ist jedes Mal ein Wunder, wenn trotz der äußeren Umstände, trotz dem Mist, der um uns herum passiert, der Frieden Gottes in uns einzieht. Das ist genau solch ein Wunder, wie Gott sich das vorstellt. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt noch 1000 Beispiele sagen, wie wichtig es ist, vor Gott auf die Knie zu gehen, und könnte euch jetzt noch Beispiele bringen, wie das im Alltag aussieht, aber habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, da will ich ein bisschen drauf verzichten heute, weil ein Herz, das von Ehrfurcht vor Gott erfüllt ist, braucht keine Anweisung, dass es sich vor ihm beugen muss. Letztendlich erleben wir Gottes Wunder nur, wenn wir uns vor ihm beugen. Und wenn wir erwarten, dass die Wunder, die wir erbeten, zuerst in unserem Herzen passiert. Bevor wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass große Dinge passieren, sollten wir auf unser Herz achten und sagen, hier möchte ich erwarten, dass zuerst das Wunder passiert. Und ich habe da noch ein kurzes Beispiel. Ja, diese Ehrfurcht vor Gott. Ich war mit meiner Frau jetzt im Urlaub und war da tauchen. Und das war für mich ein ganz spannendes Erlebnis, so ein Lebenstraum, der sich für mich da erfüllt hat. Als ich da am Tauchen war und unten im Wasser, da tauchte plötzlich so aus dem Nichts so ein Tigerhai auf, ja, schwamm so genau auf mich zu, und kurz bevor wir uns berührt haben, sage ich mal, dreht er so ab und kreist einmal, umkreist uns so 1,5 Mal, ja, mich und der Tauchlehrer dabei war und noch 2 andere Gäste, und das war ein abgefahrenes Erlebnis. Und das Spannende ist, dir sagt dann vorher der Tauchlehrer, was du zu tun hast. Ja, der sagt, ja, hat er vorher schon gesagt, wir gehen jetzt da runter und da können es viele Haie geben, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, sehen wir keine. Und wir hatten wirklich Glück, vor allem Tigerhai, das ist wirklich was Besonderes. So ein 3 Meter großer Tigerhai. Und dann erklärt er dir, ja, am besten nicht zappeln und panisch werden und schlagen oder so, sondern einfach nur den Hai einfach immer beobachten. Ja, und er hat uns dann so umkreist und du drehst dich einfach mit und beobachtest ihn. Das ist spannend, diese Anweisung, die du da kriegst, die kann er sich auch sparen. Wenn dieser Hai auf dich zugeschwommen kommt, dann bist du so gebannt vor Ehrfurcht, du weißt, ja, weglaufen geht jetzt eh nicht, also, oder wegschwimmen, also es ist eh keine Option, das verbietet dir dein Verstand schon, und ist es auch klar, dass du die ganze Zeit diesen Hai beobachtest, weil das ist ja das, warum du da unten im Wasser bist. Und du brauchst keine Handlungsanweisung. Wenn du in Gottes Gegenwart trittst und in Ehrfurcht vor ihm stehst, dann brauchst du keine Handlungsanweisung. Dann ist eigentlich ganz klar, was du tun musst. Das sagt dir der Christus in dir, der in dir lebt. Aber zurück zu Saul. Saul hatte Angst. Er wollte ein guter Anführer und König sein. Und er hat auch mit dem Eingreifen Gottes gerechnet. Das habe ich eben schon gesagt. Ich denke, dass er wirklich damit gerechnet hat, aber an der falschen Stelle. Die Bühne für das Wunder Gottes war einzig und allein das Schlachtfeld, nicht sein Herz. Und in diese Falle dürfen wir nicht auch tappen, dass wir immer nur die Wunder Gottes außerhalb unseres Herzens erwarten, sondern am wirkungsvollsten sind sie dann, wenn es unser Herz verändert. Und das eigentliche Wunder wäre gewesen, dass Saul geduldig gewartet hätte. Und das klingt überhaupt nicht wundersam. Das klingt ätzend, das klingt langweilig, das klingt nach stupider Treue. Aber genau das wäre das Wunder gewesen, wenn Saul fähig gewesen wäre und vertraut hätte, zu warten, das, was Samuel ihm gesagt hat. Gott schaut das Herz an. Und wir machen noch einen kurzen Schwenk auf Jonathan. Habe ich auch noch gesagt, Kapitel 14 gehört auch noch dazu, zumindest heute Morgen. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ja, lässt sich kurz zusammenfassen, der ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gehört. Die ganzen Israeliten haben sich verkrochen, ja, in ihren Höhlen und waren jetzt mit ihren 600 Mann, was sollen wir jetzt machen? Haben Iggy gewartet, nichts ist passiert und Jonathan schnappt sich seinen Waffenträger, seinen Knappen und sagt, wir ziehen jetzt mal los. Keiner hat es gemerkt und gehen zu so einem Vorposten der Philister, so einem Spähtrupp und hat gesagt, mal schauen, vielleicht hat Gott heute was vor. Und er sagt zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Und dann sagt sein Waffenträger, tu, was du vorhast oder tu, was in deinem Herzen ist. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Im Englischen steht, with my heart and my soul. Also mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele bin ich bei dir. Das war nicht einfach nur ein Waffenträger, ein Knappe oder ein Diener, sondern der war dabei, weil er das wollte. Das wird aus seinen Worten hier ganz deutlich. Und Jonathan sagt dann, ja, wir schauen mal, wir gehen auf sie zu und wenn die Philister zu uns sagen, kommt halt hoch zu uns, wir werden es euch schon zeigen oder wir werden euch den Hintern schon versohlen, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hände gegeben hat. Wenn sie aber sagen, bleibt da unten, wir kommen zu euch runter, dann wissen wir, dass Gott sie nicht in unsere Hände gegeben hat. Also so ganz simpel stellt er da so seine eigene Regel auf und sie rufen zu dem Philisterposten hoch und die sagen, ja kommt nur hoch, wir werden es euch schon zeigen. Eigentlich völlig bescheuert. Sie hatten nur ein Schwert. Ich weiß nicht, ob Jonathan es getragen hat oder sein Waffenträger. Also der hat nicht viel zu tun, der Waffenträger. Es gab ja nicht viele Waffen. Aber auf jeden Fall sind die da zu zweit hochgestiefelt und das waren so zwei Felszacken und die sind da mehr oder weniger diese Felszacken hochgeklettert. Eigentlich eine völlig bescheuerte Ausgangslage, weil wenn du am Klettern bist, kannst du nicht kämpfen. Also das war schon mal völlig bescheuert. Aber Gott hat dort den Sieg geschenkt. Und das war der Auslöser dafür, dass im ganzen Heer der Philister Angst aufkam und sie sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Und plötzlich haben die Israeliten das mitgekriegt, haben sie verfolgt und haben die Philister geschlagen. Saul hat dann wieder Mist gebaut und immer so einen Schwur aufgestellt hat und so weiter. Also müsst ihr unbedingt weiterlesen, ist weiter super interessant. Auf jeden Fall war die Tat von Jonathan und seinem Waffenträger der Auslöser dafür, dass Israel gewonnen hat. Zwei Männer. Das, was Jonathan gesagt hat, Gott kann den Sieg durch wenige oder viele schenken. Es ist ihm ganz gleich, ob das zwei Männer sind, ob das ein Mann ist, ob das 10.000 Männer sind. Und Jonathan war überzeugt davon. Er hatte dieses Gottvertrauen im Herzen. Und das Schöne ist, das Wort vielleicht, das hat mich am meisten beeindruckt an der ganzen Geschichte. Er sagt nämlich, komm, wir gehen zu dem Philisterposten dort drüben. Und dann sagt er, vielleicht hilft uns der Herr. Also das war kein Überkrieger oder irgendwie ein einer, der Bock hatte zu sterben. Ja, oder der genau wusste, ah, Gott hat sie in unsere Hand gegeben, wir gehen jetzt einfach mal vorwärts, das wird schon klappen. Sondern dieses vielleicht zeigt den Glauben von Jonathan. Nicht einfach ein Hau drauf und der war halt so voll der Draufgänger, sondern er hat gesagt, vielleicht tut Gott heute was. Also dieses Wort zeugt auch von der Unsicherheit. Auf der anderen Seite sagt er aber, Gott ist es gleich, ob es viele oder wenige sind, die den Sieg erringen. Er kann es durch beide schenken. Und das finde ich genial. Ich glaube, ich muss hier noch weiter drücken. Jonathan handelt hier ganz anders. Und ich glaube, also ich fand es spannend, so diese beiden Geschichten zu vergleichen. Saul, der dieses Wunder Gottes nicht wirklich erwartet hat. Und Jonathan, der so ein großes Wunder erlebt, weil er einfach aus seinem Herzen raus gehandelt hat. Und das ist ein Herz, das es gewohnt war, auf Gott zu vertrauen. Das sieht man in dieser Situation. Bei Saul war das anders. Und das Schöne ist, bei Jonathan, er kannte Gott. Bei Saul hat man den Eindruck, als er dieses Opfer brachte, da hat er nämlich gesagt, ja, ich musste Gott noch das Opfer bringen, damit er uns hilft. Also es war so eine Gegenleistung, schien das bei Saul zu sein. Also ich muss das Opfer bringen, damit Gott uns hilft. Und bei Jonathan, er kannte Gott. Er wusste, wie Gott ist. Er hat gesagt, Gott kann durch viele oder wenige den Sieg schenken. Das finde ich genial. Man sieht, dass sein Herz diese Erwartung hatte, dass Gott eingreift. Und bei Saul war es andersrum. Erst Opfer, dann Hilfe. Und das Spannende ist, wenig später gab es nochmal eine ähnliche Geschichte mit Saul und Samuel. Da sagt Samuel dann zu ihm, Gehorsam ist besser oder wichtiger als Opfer. Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Wisst ihr, manchmal ist Anbetung, Hingabe, Gebet, frommer Lebensstil, ja, wenn ich das alles hinkriege, dann wird Gott schon meine Gebete hören und Wunder tun. Ich muss mich ja nicht wundern, dass in meinem Leben keine Wunder passieren, weil ich schaffe es ja auch nicht, ein guter Christ zu sein. Vielleicht sind das solche falschen Gedanken, die manchmal in deinen Kopf kommen, aber es ist völliger Humbug. Dann fangen wir an zu denken und zu leben wie Saul, weil wir müssen erstmal etwas tun, wir müssen erstmal ein Opfer bringen, damit Gott uns hilft und damit er eingreift. Wer sich auf so einen Kuhhandel einlässt, der so alt ist wie die Sünde selbst, der verliert. Und die Folge ist, dass unsere Erwartungen an Gott und seine Verheißungen heruntergeschraubt werden in unserem Leben. Weil wir merken, ja, ich erwarte eigentlich gar keine Wunder mehr, weil wenn ich bete, passiert eh nichts. Weil wir das Wunder vielleicht an der falschen Stelle erwarten. Und nicht in unserem Herzen. Weil wir immer erwarten, dass sich die Bedingungen ändern, statt unser Herz. Und letztendlich verkümmert dann unsere Beziehung zu ihm. Und es wird zu einem werksgerechten Handeln, wie das bei Saul oftmals zu sehen war. Und ja, ich finde es immer wieder spannend. Ich mache das jetzt recht schwarz-weiß. Saul hatte auch gute Ansätze, das will ich auch noch betonen. Gerade am Anfang hat er so gute Ansätze gehabt, aber irgendwie hat er diese Verbindung zu Gott verloren. Und wer die Wunder Gottes nicht zuerst am eigenen Herzen erwartet, der wird letztendlich enttäuscht. Und das finde ich auch noch eine spannende Geschichte, bevor ich zum Schluss komme. Diese Unterschiedlichkeit zwischen Saul und Jonathans Situation. Saul hatte eine ganz klare Anweisung. Saul wusste von Samuel, 7 Tage warten, dann komme ich, dann bringe ich das Opfer, dann geht's in die Schlacht. Also war eigentlich ja völlig simpel. Und manchmal wünschen wir uns das, glaube ich, auch, dass wir sagen, ja, wenn ich ja genau wüsste, was Gott von mir will, dann wäre es doch einfach, gehorsam zu sein. Bei Jonathan war es aber genau anders. Jonathan hatte keine klare Verheißung, er hatte keine Handlungsanweisung. Er ging einfach drauf los und hat vertraut, dass Gott eingreift. Und manchmal denken wir, es wäre so viel einfacher, wenn Gott mir klare Anweisungen geben würde. Aber er hat uns die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden. Das ist ein Gottesgeschenk. Und wir sollten nicht dieser falschen Herzenshaltung auf die Schliche gehen, zu sagen, ja, es wäre doch viel einfacher, wenn ich eine klare Anweisung hätte. Und spannend ist auch, die Männer Sauls haben sich alle so langsam verdünnisiert. Einer nach dem anderen ist weggelaufen. Jonathans Waffenträger, der blieb. Ja, scheinbar weniger aus Pflichtgefühl als mehr aus Freundschaft. Und auch, und vielleicht der Faszination oder dem Wunsch, hautnah dabei zu sein, wenn Gott ein Wunder tut. Auch wenn, ja, auch mit der Konsequenz, wenn es schief geht, zu sterben. Also, das fand ich wirklich krass. Du kannst hautnah dabei sein, wenn Gott Wunder tut, wenn du sie nur zuerst an dir selbst erwartest und nicht wie Saul zuerst Opfer bringst und denkst, wenn ich das genug tue, dann wird Gott auch Wunder in meinem Leben tun. Saul hatte Angst und das finde ich spannend, du hast das ja auch in der Einladung gesagt, Jochen. Saul hatte Angst, das war klar. Ich glaube, Jonathan und sein Waffenträger, die hatten auch Angst. Das Entscheidende ist, aber was daraus geworden ist, die Herzen von allen drei Männern waren, glaube ich, von Angst erfüllt. Also auf jeden Fall. Bei Saul wurde diese Angst aber zur Handlungsmaxime. Also Saul hat aufgrund seiner Angst gehandelt, weil er nicht damit gerechnet hat oder darauf vertraut hat, dass Gott trotz seiner Angst eingreift. Und ich glaube, es ist jedes Mal ein Wunder in unserem Leben, wenn der Christus in dir über deine Angst siegt. Es ist völlig normal, dass wir Angst haben. Und diese Angst ist zutiefst menschlich und will uns zu menschlichem Handeln führen. Diese Angst bringt uns dazu, völlig menschlich zu handeln. In sämtlichen Situationen, die du dir vorstellen kannst. Das Wunder ist, wenn du trotz deiner Angst so handelst, wie Christus es will. Dann ist in deinem Herzen ein Wunder passiert. Ich glaube nur, dass wir die oft nicht wahrnehmen. Diese Wunder musst du feiern, jeden Tag, wenn du fähig warst, deine Angst zu besiegen, nicht aus dir selbst, sondern aus Christus in dir. Wisst ihr, und das finde ich das Schöne an dieser Geschichte, wenn du jetzt denkst, ja, an die großen Glaubenshelden wie so ein Jonathan, da reiche ich sowieso nicht ran. Nie wäre ich in der Lage gewesen, in der Situation, in der Jonathan war, so zu handeln. Wenn du das denkst, dann hast du die Predigt verstanden. Weil wir sind dazu nicht fähig, wenn Christus in uns nicht dieses Wunder tut, dass wir trotz unserer Angst so handeln, dass es Gott die Ehre gibt. Nur Christus in dir kann das tun. Vielleicht auch, wenn du schon jahrelang Christ bist. Das größte Wunder, was auf dieser Welt passieren kann, ist, dass ein Sünder umkehrt von seinen Taten und die Vergebung von Jesus Christus in Anspruch nimmt. Und zu diesen Sündern gehören du und ich genau dazu. Nur vergessen wir das oft. Weil wir denken, ja, ich habe da ja schon das schon in Anspruch genommen. Aber jedes Mal, wenn wir gegenüber unserer menschlichen Gefühlen oder Angstregungen handeln, dann ist es ein Wunder Gottes, was in unserem Herzen passiert. Und genau, das als Abschlussstatement. Erwarte, dass Christus die Wunder in dir tut und feier sie. Das wünsche ich dir für die nächste Woche, dass du es erlebst, dass du diese Wunder wahrnimmst in deinem Leben, weil wenn Christus in dir lebt, dann hat er versprochen, dass er das tut. Das ist keine Option, ist ein Versprechen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Präsenz, dass du in uns lebst, dass wir Wunder hautnah erleben können, und ich wünsche mir so sehr den Blick dafür in meinem Leben, und ich wünsche es für jeden, der hier sitzt, dass wir die Wunder in unserem Leben wahrnehmen können und sie ja, dir zurückgeben können, dass unser Herz verändert wird, was oft so verstockt ist, was oft so falsche Wege geht und immer wieder Korrektur braucht. So ist es immer wieder dein Wunder, wenn das passiert. Und dafür danke ich dir. Amen.